Angenommen, Sie hätten die Möglichkeit, in der nächsten Woche mit dem Papst ein evangelistisches Gespräch zu führen. Welchen Bibeltext würden Sie dafür auswählen? Das ist eine interessante Situation. Nun könnte jemand zurückfragen und sagen, ja, ist das denn überhaupt nötig? Ist es nötig, den Papst zu evangelisieren? Franziskus. Nun, Martin Luther würde sagen, in jedem Fall ja. Sonst hätten wir keine Reformation anstoßen müssen. Und man muss ganz nüchtern feststellen, die wesentlichen Überzeugungen der römisch-katholischen Kirche haben sich ja seit den Zeiten der Reformation nicht geändert. Es hat sich das Erscheinungsbild geändert. Es haben sich manche Umgangsformen geändert, aber nicht die Kernglaubensüberzeugungen der römischen Kirche. Und leider scheinen das heute auch manche Evangelikale irgendwie nicht wahrnehmen zu wollen. Also einer ihrer Vertreter, Thomas Schirmacher etwa, war bei der Amtseinführung des Papstes jetzt am 19. 20. März. Und er hat hinterher betont, die römisch-katholische Kirche trete ja unter dem neuen Papst demütiger auf als vorher. Und der Papst habe in einem kurzen Gespräch auch mit den evangelikalen Vertretern gesagt, dass zwischen beiden Seiten doch mehr Gemeinsamkeiten bestünden als Unterschiede. Und Thomas Schirmacher glaubt, eine große Aufbruchsstimmung feststellen zu können. Und er erwarte, dass die römisch-katholische Kirche künftig stärker auf die anderen Kirchen zugehe. Wobei man sagen muss, dass die katholische Kirche andere Kirchen gar nicht als Kirchen anerkennt. Also für die sind ja evangelische nur Glaubensgemeinschaften, aber keine Kirchen. Und das, obwohl der Papst eben natürlich der Papst ist und glauben muss, was ein Papst glaubt. Und weil der Papst auch glaubt, was sein Vorgänger und alle Vorgänger glaubten und für sich in Anspruch nimmt, jene drei Hoheitstitel, die nur dem dreieinigen Gott zustehen. Der Papst nennt sich Heiliger Vater. Das ist allein Gott der Vater. Der Papst versteht sich als Pontifex Maximus, als oberster Brückenbauer zwischen Himmel und Erde. Das steht allein Jesus Christus zu. Der Papst bezeichnet sich als Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Das aber ist der Heilige Geist. Also alle drei Personen der Gottheit nimmt das Papstamt für sich persönlich in Anspruch. Und gleichzeitig öffnet sich ja seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, kann man sagen, die römische Kirche auch sehr stark gegenüber den anderen Religionen. Auch dieser Papst hat gesagt, vor allem die Muslime besonders begrüßt, anlässlich seiner Amtseinführung, vor allem die Muslime, die den einen lebendigen und barmherzigen Gott anbeten. Also auch dieser Papst hat wieder behauptet, Allah sei Gott. Das ist klassische römische Doktrin. Obwohl der Allah des Koran dafür steht, dass Jesus Christus nicht Gottes Sohn ist und Jesus Christus nicht am Kreuz starb. Es hat sich also im Wesentlichen nichts verändert und trotzdem sollen wir hier offensichtlich auf eine neue Haltung zur römischen Kirche eingeschworen werden, die keinem hilft, weder der römischen Kirche noch uns. Und an anderer Stelle, Rolf Hille, einer der führenden Theologen der Evangelikalen in Idea, im Leitartikel vorletzte Woche, dann dazu aufgefordert, für den neuen Mann auf dem Stuhl Petri treue Fürbitte zu leisten. Er sagt, es sei doch sehr erfreulich, wie in Argentinien dieser Papst ja sich ganz unbefangen zu Austausch und Gebet mit evangelikalen Christen getroffen habe. Damit hat er ja noch keine einzige seiner Überzeugungen zurückgenommen. Und dann fordert Hille dazu auf, in jedem Fall, Zitat, der neue Mann auf dem Stuhl Petri verdient hohe Aufmerksamkeit und treue Fürbitte. Sitzt der Papst auf dem Stuhl Petri? Ist der Papst der Nachfolger des Petrus? Offensichtlich scheint das jetzt auch schon Rolf Hille zu respektieren. Und einer der wahrscheinlich besten aktuellen Kenner des Katholizismus, unser italienischer Freund und Katholika-Experte Leonardo de Chirico, hat auf all diese Dinge hingewiesen. Er hat darauf hingewiesen, dass der Papst am ersten Tag auch seines Amtsantritts natürlich zu Maria gebetet hat, vor einer Ikone niedergekniet ist und sich und die anderen Maria anbefohlen hat. Und Leonardo de Chirico hat auch darauf hingewiesen, dass der Papst ein Jesuit ist. Und Er hat sich nie, warum sollte er auch, von dieser jesuitischen Herkunft in irgendeiner Weise distanziert. Dann hätten die auch nicht dazu beigetragen, ihn Papst werden zu lassen. Und Sie wissen, dass diese von Ignatius von Loyola mitbegründete Organisation als Hauptaufgabe dazu bestimmt war, die Reformation rückgängig zu machen, die Reformation zu bekämpfen und die Häresien der Reformation, wie man das nannte, ad absurdum zu führen. Das ist eigentlich bis heute die Mission der Jesuiten. Und von daher müssen wir uns, denke ich, zu einer neuen Nüchternheit selber zurückrufen lassen, um zu erkennen, wir müssen hier ernsthaft reden. Und es nützt auch dem Gespräch nichts, wenn man die Voraussetzungen verwischt, unter denen dieses Gespräch beginnt. Also Luther wäre mit Sicherheit der Überzeugung gewesen, der Papst sei zu missionieren. Und solange das, was die römisch-katholische Kirche in ihren Statuten glaubt, so steht, wie es da steht, haben wir keinen Grund, von dieser Position abzugehen, die Luther vertreten hat. Aber diese Reaktion, auch auf Seiten der Evangelikalen, erwecken den Eindruck, dass was damals in der Reformation umkämpft war, dass das heute überhaupt keine Rolle mehr spielt. Worum ging es denn? Um welche Frage ging es denn in der Reformation? Es ging um die Frage, wie kommt ein Mensch in den Himmel? Wie wird ein Mensch gerettet für die Ewigkeit? Wie kommt ein Mensch bei Gott an? Wenn Jesus wie diese evangelikalen Funktionäre gedacht hätte, dann wäre das Gespräch, in das wir heute Morgen hineinhören, sicherlich völlig anders verlaufen. Und ich lade Sie jetzt ein, damit hineinzuschauen. Der Zettel befindet sich in Ihren Händen. Es ist das berühmte Nachtgespräch Jesu mit Nikodemus. Und Nikodemus glaubte nicht, auf dem Stuhle Petri zu sitzen, aber er glaubte in gewisser Weise, auf dem Stuhle des Mose zu sitzen. Der Sachwalter des alttestamentlichen Glaubens zu sein. Und in mancher Hinsicht kann man von Nikodemus sagen, dass er mit dem Papst vergleichbar ist. Er war der religiöse Führer seiner Zeit. Und Sie sehen hier in Vers 10, dass Jesus zu ihm sagt, bist du Israels Lehrer? Also wörtlich kann man übersetzen, bist du der Lehrer Israels? Das war nämlich Nikodemus. Er war ein führender religiöser Sprecher. Er war konservativ in seinen Überzeugungen. Er sprach voller Hochachtung von Jesus. Er war aufrichtig darum bemüht, ein gutes Leben zu führen. In seinem Charakter war Nikodemus dem Paulus nicht unähnlich. Dem Paulus, der so konsequent als Jude gelebt hatte bis zu seiner Bekehrung. Und darum hat John MacArthur uns vor 2 Wochen etwa bei der Shepherd's Conference gesagt, wenn ich die Chance hätte, den Papst zu evangelisieren, dann würde ich dafür diesen Text nehmen. Und da habe ich im fernen Los Angeles gedacht, so darüber predigst du bald zu Hause. Aber das ist nicht nur ein Text zur Evangelisation des Papstes, sondern ein Text zur Evangelisation aller Menschen. Nikodemus war natürlich die religiöse Führungspersönlichkeit seiner Zeit. Und Nikodemus hatte, was ihn von den meisten seiner Kollegen unterschied, eine hohe Meinung von Jesus. Er hatte allergrößten Respekt für diesen Rabbi, der dort predigend und heilend durch die Lande zog. Und Nikodemus hatte ein sensibles Gewissen. Nikodemus blieb nicht auf Distanz zu Jesus, obwohl das für seine Karriere sicherlich deutlich besser gewesen wäre. Sondern eines Tages fasst er sich ein Herz. Und dann lesen wir hier jene berühmten Verse, Johannes Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Offensichtlich gab es einige, die ähnlich dachten wie Nikodemus. Er sagt, wir wissen, Meister, wir wissen, wir, mein Umfeld und ich. Und Nikodemus war wohl der bekannteste, der profilierteste von ihnen. Er hatte eine herausgehobene gesellschaftliche Position. Er gehörte zu den grauen Eminenzen in Israel. Er war beteiligt an der Rechtsprechung und er konnte auf eine brillante akademische Laufbahn verweisen. Er war ein kluger Mann und ein ernsthafter Charakter. Und trotzdem hatte Jesus diesen Mann verunsichert. Das ist bewundernswert, dass Nikodemus sich trotz aller Erfahrung, trotz aller Erfolge, trotz aller religiösen Saturiertheit, wenn man das so nennen will, trotz allen Gutseins, für das er stand, dass er nicht abgestumpft war, dass er nicht dagegen immun geworden war, kritisch über sein eigenes Leben nachzudenken. Die Pharisäer glaubten ja viele richtige Dinge, so wie auch der Katholizismus viele richtige Dinge glaubt. Katholizismus glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Der Katholizismus glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Der Katholizismus glaubt, dass Jesus die Wunder getan hat. Der Katholizismus glaubt, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Nikodemus glaubte vieles, was wahr ist. Er rechnete damit, dass es ein Gericht Gottes geben wird. Er rechnete damit, dass das Alte Testament die Wahrheit sagt. Er rechnete damit, dass Gottes Gebote gelten. Und zugleich leistete Nikodemus sich den Luxus geistiger Beweglichkeit und innerer Unruhe. Er hatte diese innere Unruhe, sein Gewissen ernst zu nehmen. Und er war bereit, den Fakten ins Gesicht zu sehen. Es ist sehr bewundernswert. Er in seiner herausgehobenen Position, er war nicht blind für die Fakten. Auch wenn die vielleicht nicht gleich in sein Konzept hineinpassten. Und das sagte er dann hier auch, Vers 2. Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus wusste ja, welche Wunder Jesus tat. Er lebte ja mitten unter den Menschen, die das erfuhren. Einzigartig, exzeptionell, würden wir sagen, waren diese Zeichen. In ihrer Quantität und in ihrer Qualität, in ihrer Häufigkeit und in ihrer durchschlagenden Wirkung, wenn da einem Blinden innerhalb von Sekunden das Augenlicht wiedergegeben wurde. In einzelnen Fällen Tote auferweckt wurden durch ein Wort. Das ist unvorstellbar. Benjamin Warfield, ein amerikanischer Forscher, Theologe und Historiker, hat über diese Zeit in der Jesus seine Wunder tat, geforscht, und er hat das nochmal in folgendem Statement zusammengefasst. Er hat gesagt, als unser Herr vom Himmel auf die Erde kam, da brachte er den Himmel mit herab, und die Zeichen, die seinen Dienst begleiteten, waren nur die wehenden Wolken von Herrlichkeit gewissermaßen, die er vom Himmel mitbrachte. Die Zahl der Wunder, die er vollbracht hat, kann man gar nicht überschätzen. Und der Neutestamentler Leonard Goppelt hat zu Recht festgestellt, was die Evangelien an Heilung von Jesus berichten, dazu gibt es in seiner jüdischen Umwelt kaum Analogien. Also es gibt kaum etwas Ähnliches, weil ja manchmal so behauptet wird in Religionsschulbüchern, naja, damals geschahen an allen Ecken und Enden ständig irgendwelche Wunder, das war gar nichts Besonderes, was Jesus tat. Das stimmt historisch nicht. Goppelt sagt, in seiner jüdischen Umwelt gab es kaum Analogien dazu. Ähnliches kannten jüdische Menschen im Grunde nur aus den alttestamentlichen Berichten über Elia und Elisa. Und genau das bestätigt Nikodemus. Er sagt, niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Exzeptionell. Unvorstellbar. Und Nikodemus kannte natürlich die messianischen Verheißungen aus dem Alten Testament. Er kannte das aus dem FF. Er kannte das höchstwahrscheinlich, konnte er das auswendig hersagen, was wir in Jesaja 29 etwa lesen, Vers 18. An jenem Tag, also wenn der Messias kommt, dann werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen und die Elenden werden wieder Freude am Herrn haben. Oder Jesaja 35, das kannte Nikodemus auch mit Sicherheit auswendig. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird Lob singen. Es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Und das finde ich so schön an Nikodemus, seine Sehnsucht nach Wahrheit und seine Sehnsucht nach einem ruhigen Gewissen war stärker als die Sorge um seinen Ruf. Und er merkt, die aufgebrochenen Fragen kann nur Jesus beantworten. Und mehr als Jesus gibt es nicht. Keiner kann die Zeichen tun, die du tust. Wenn ich von einem hoffen kann, vielleicht Antwort zu bekommen, dann ist es dieser Jesus. Und so gibt er sich einen Ruck und sucht ihn auf. Hier steht dieser berühmte Hinweis bei Nacht. Da ist viel herumgerätselt worden, warum bei Nacht. Sucht er den Schutz der Dunkelheit? Es musste ja nicht gleich jeder seiner Kollegen wissen, dass er dahin ging. Suchte er, wie das damals für Lehrgespräche üblich war, in den heißen Gegenden, einfach die Kühle des Abends, um in Ruhe mit Jesus zu reden, ihn zu fragen? Und Jesu Reaktion erstaunt. Als Nikodemus so auf ihn zukommt, Vers 3, sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Und Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Man kann das Griechisch auch übersetzen wörtlich, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Auf den ersten Blick denken wir, dass Jesus überhaupt nicht auf Nikodemus eingeht. Nikodemus kommt mit dieser höflichen Gesprächseinleitung, die aber auch ehrlich gemeint ist, nach allem, was wir wissen. Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von oben geboren wird, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wir denken, Mensch, der Jesus geht ja gar nicht auf Nikodemus ein. Aber Nikodemus zeigt mit seiner Reaktion, dass Jesus ihn genau verstanden hat. Nikodemus sagt nicht, hey Jesus, du sprichst über ein anderes Thema. Sondern so wie Nikodemus reagiert, zeigt er genau, ja, Jesus, darum geht's mir. Und im Kapitel davor, Johannes 2, Vers 25, wird uns ja gesagt, dass Jesus die Menschen durchschaut hat, dass Jesus wusste, was im Menschen war. Er wusste also auch, was diesen Nikodemus umtrieb. Und Jesus durchschaut sofort, welche Frage den Nikodemus beschäftigte. Es war auch die Frage Luthers, es war die Frage der Reformation. Nämlich, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich zu Gott? Wie kriege ich ewiges Leben? Und darauf antwortet Jesus, ja, am Ende von Vers 3, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Um die Frage geht es. Wie kann ich das Reich Gottes sehen? Wie kann ich zu Gott kommen? Am Ende von Vers 5, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und in den späteren Versen wird Jesus das noch deutlicher sagen. Dann wird er das nennen ewiges Leben, damit alle, die an ihn glauben, Vers 15, das ewige Leben haben. Und Vers 6 nochmal, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum geht es. Darum geht es auch Nikodemus. Und Jesus sieht das. Und offensichtlich war Nikodemus seiner Sache nicht mehr sicher. Das war bei ihm anders als bei Paulus kurz vor dessen Bekehrung. Paulus war seiner Sache sicher. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, um Jesus und seine Leute zu verfolgen, da war er sich außerordentlich sicher, auf dem richtigen Weg zu sein. Paulus hat nicht gegrübelt, Paulus hat nicht gezweifelt. Paulus musste von Jesus gewissermaßen mit einem plötzlichen Überwältigungsakt überzeugt werden, dass er zu Boden gerissen wurde, von diesem Licht geblendet. Das war eine an der Stelle ganz andere Situation. Nikodemus zweifelt. Und das ist jetzt eine klassische evangelistische Situation, in der Jesus sich befindet. Und Jesus begegnet dem Nikodemus jetzt auf dem sprachlichen Level, auf dem die Schriftgelehrten sich gern bewegten. Die Schriftgelehrten verwendeten gern Analogien, Bilder, Vergleiche, Metaphern, Anspielungen, Typologien. Das war die Ebene, auf der sie gerne miteinander sprachen und die theologischen Probleme verhandelten. Und genau auf der Ebene begegnet Jesus dem Nikodemus. Und Jesus wählt seine Analogie aus dem Bereich der Säuglingspflege. Und diese Wahrheit ist so einfach wie provokativ, die Jesus hier formuliert. Er sagt Nikodemus, an welchem schicksalhaften Ereignis deines Lebens warst du am wenigsten aktiv beteiligt? Das ist die Geburt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, sonst kann er nicht in das Reich Gottes stehen. Das zieht sich durch alle diese Verse hindurch. In Vers 3 haben sie das Und dann haben sie es in Vers 5, muss neu geboren werden aus Wasser und Geist. Vers 6, aus dem Geist geboren. Vers 7, ihr müsst von Neuem geboren werden. Vers 8, aus dem Geist geboren. Das ist das Bild, das ist die Analogie. Du musst von Neuem geboren werden. Und das meint etwas völlig anderes als die Wiedergeburt im Hinduismus oder im Buddhismus. Das müssen wir sprachlich sehr klar unterscheiden. Sie wissen, in den östlichen Religionen bedeutet Wiedergeburt das Hineingeworfensein in diesen Kreislauf von Sterben und Neugeborenwerden, möglicherweise in einer anderen Existenzform, je nachdem, wie ich mich bewährt habe in dem einen Leben, ob ich dann auf einer höheren oder auf einer niedrigeren Stufe wieder hier in diese Welt hineingeworfen werde. Dieser dauernde Zyklus, bis sich meine Existenz einmal auflöst, im Nirvana. Jesus meint mit der neuen Geburt etwas anderes. Und wir müssen, wenn wir den Begriff verwenden, unseren Zeitgenossen gegenüber präzise sein. Sonst müssen sie das völlig falsch verstehen. Ein neues Leben, das meint Jesus. Ein neues Leben, das unvergänglich ist. Bei meiner ersten Geburt werde ich das Kind meiner Eltern. Bei meiner Wiedergeburt, bei dieser neuen Geburt, werde ich Kind Gottes. Werde ich ein Bürger des Himmels. Das ist die Analogie. Jesus sagt, es muss dir, Nikodemus, etwas widerfahren, worauf du keinen Einfluss hast. Was du nicht machen kannst. Du musst von Neuem geboren werden. Und du hast es nicht in der Hand. Und das ist der erste evangelistische Schritt, den wir hier von Jesus lernen. Sage ihnen, dass sie nichts tun können. Sage ihnen, dass sie nichts tun können. Das ist der erste evangelistische Schritt. Ins Reich Gottes kommen ist wie geboren zu werden. Und beides, Nikodemus, kannst du nicht selbst machen. Du kannst es nicht erzwingen. Wissen Sie, im christlichen Raum, da tauchen immer wieder Schriften auf, wie man von Neuem geboren wird. Auch in Amerika gab es das vor etlichen Jahren. How to be born again. 5 steps how you can be born again. 5 Schritte, wie du neu geboren werden kannst. Tu dies, tu jenes, bete dieses Gebet, tu diesen Schritt, sage dies. Und Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Es gibt nicht 5 Steps, 5 Schritte, wie du neu geboren werden kannst, Nikodemus. Es gibt keine praktischen Schritte, sich selbst zu gebären. Es gibt auch keine praktischen Schritte, einen anderen zu gebären. Du kannst nicht einen anderen mit Gewalt zum Christen machen. Jetzt am zurückliegenden Wochenende, als ich bei der Tagung war, im Sauerland, hörte ich von Wafa. Wafa, eine Palästinenserin in Israel geboren, in einem palästinensischen Dorf in der Nähe von Nazareth. Und diese Wafa kam vor gut 22 Jahren, vielleicht waren es noch 2, 3 Jahre mehr, kam sie zu einem Schweizer Missionswerk dort in Israel. Sie war Muslimin. Und sie durfte dort in der Verwaltung mitarbeiten, ihr Geld verdienen und sie lernte diese Christen kennen und sie hatte viele, viele Fragen und sie lernte Jesus kennen und sie bekehrte sich zu ihm. Sie wurde Christ. Gott tat dieses Werk an ihr, der Wind wehte. 2 Jahre später heiratete sie einen Mitarbeiter dieses Missionswerks, 2 Jahre nachdem sie Christ geworden war und jetzt beteten sie für ihre Eltern, die Moslems, die noch in diesem Dorf leben, bei Nazareth, dass sie doch auch Christen werden mögen. Die jungen Leute ziehen in die Schweiz. Und jahrelang wagt der Schwiegersohn nicht, die Schwiegereltern zu besuchen. Weil er nicht weiß, was passieren wird, wenn er in dieses Dorf bei Nazareth gehen wird. Als der Christ, der ihm die Tochter quasi genommen hat. Sie beten für die Eltern. Nach einigen Jahren kommt es zu einem Treffen in Israel. Die Eltern finden den Schwiegersohn nett. Aber das ist auch alles. Immerhin, kann man schon sagen. Ne? Und wir fragen uns, warum? Warum kann Wafa glauben und warum die Eltern nicht? Warum wird Wafa Christ und warum bleiben die Eltern Moslems? Der Wind weht, wo er will, sagt Jesus. Du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Und Nikodemus fragt immerhin von sich aus. Nikodemus fragt immerhin von sich aus, wie kann ich von Neuem geboren werden? Aber selbst ihm der so ehrlich von sich aus fragt, sagt Jesus mit dieser Analogie der Geburt: Nikodemus, du bist ohnmächtig vor Gott. Nikodemus, du kannst dich nicht selbst gebären. Nikodemus war der Chefdenker eines Glaubenssystems, das den Menschen religiöse Leistung abverlangte. Eines Glaubenssystems, das sagt, du musst die Gebote einhalten und dann wird Gott mit dir zufrieden sein. Du musst das und das und das religiös leisten. Und das gilt für fast alle religiösen Systeme. Das gilt für den Katholizismus, das gilt für den Islam. Du musst etwas leisten, du musst etwas bringen. Und es muss genug sein, du musst genug leisten, du musst genug tun, damit Gott vielleicht mit dir zufrieden ist. Und das gilt auch für die säkulare Religion des Humanismus. Du musst gut sein, wenn du mit dir zufrieden sein willst, wenn du für dir selbst bestehen können willst, wenn du vor deinem eigenen Urteil klarkommen willst, dann musst du gut sein. Du musst genug leisten, du darfst dir nicht zu viel zu Schulden kommen lassen. Wenn du mit deinem Gewissen zu Rande kommen willst, dann musst du gut sein, du musst es bringen. Und die Sensibleren in allen diesen religiösen Systemen, die hatten schon immer eine Ahnung davon, dass ihre Leistung möglicherweise nicht genügen würde. In ihren besseren Stunden meldete sich doch das Gewissen, ob es reicht, ob ich wirklich so gut bin, wie ich eigentlich sein müsste. Kann ich mit gutem Gewissen leben? Kann ich mit gutem Gewissen sterben? Und das war genauso die Frage, die den Nikodemus umtrieb. Deswegen geht er ja zu Jesus. Er will ja Gewissheit. Er will die Sache endlich klären. Und Jesus sagt in Vers 7, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist kein Befehl, sondern das ist das Feststellen einer Tatsache. Das ist kein Befehl, das ist ein Fakt. Er sagt nicht, tu irgendwas, um von Neuem geboren zu werden. Er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist eine Tatsache. Nikodemus, sehen Sie, Nikodemus fragt nach einer menschlichen Möglichkeit. Und Jesus antwortet ihm mit einer göttlichen Notwendigkeit. Er sagt, dir muss etwas geschehen, wozu du nichts beitragen kannst. Das heißt, Nikodemus, alle deine Religion ist nutzlos zur Rettung. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Alle deine Religion ist völlig nutzlos zu deiner Rettung. Alles, was du ansammeln und aufhäufen und vorweisen kannst, an guten Taten, an religiöser Ernsthaftigkeit, an Einsatz für Gott und das Gute, es ist nutzlos, um dich zu retten für den Himmel. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Was immer du in deinem Leben angesammelt hast, es ist nicht genug. Und wie reagiert Nikodemus? Er nimmt die Analogie auf. Schauen Sie bitte hin, Vers 4. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutterleib gehen und geboren werden? Da haben manche gesagt, ja, Nikodemus hat nicht verstanden, was Jesus wollte. Nein, der hat ihn genau richtig verstanden. Er war es gewohnt, in Analogien zu denken. Und er nimmt das hier auf und sagt, Herr, wenn das so ist, dann kann ich ja gar nichts tun. Wie soll ein Mensch in den Leib seiner Mutter zurückkehren? Das geht nicht. Ich kann nichts machen. Ich habe keinen Trumpf im Ärmel. Dann meinst du also, Jesus, dass es für mich unmöglich ist, etwas zu tun, was mich ins Reich Gottes bringt? Und Jesus bestätigt das. Und er erinnert den Nikodemus an einen Bibeltext, den der Nikodemus sehr gut kannte. Und damit sagt Jesus dem Nikodemus: Nikodemus, das ist doch nicht neu, was ich hier sage. Du bist doch der Lehrer Israels. Vers 5. Wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das stand im Textbuch des Nikodemus. Das stand in Hesekiel 36. Das kannte Hesekiel. Ich will reines Wasser über euch sprengen, sagt Gott dort in Hesekiel 36, Vers 25. Und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Reines Wasser. Und ich will euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres, sagt Gott. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, also das ungläubige Herz. Und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Ich will euch heilen. Ich will euch reinigen. Ich will euch meinen Geist geben. Ich will euch das ewige Leben schenken. Ich will euch zu meinen Kindern machen. Und in Vers 29 sagt Gott dann, und ich will euch befreien von allen euren Unreinheiten. Das ist das neue Leben aus Wasser und Geist. Gott schenkt seinen Geist, Gott schenkt seine Vergebung. Nikodemus, das weißt du doch. Hesekiel 36 kannte Hesekiel 5-mal besser, als wir es kennen. Und dann fügt Jesus noch dieses logische Argument hinterher in Vers 6, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Also ein sterblicher Mensch kann nur einen sterblichen Menschen hervorbringen. Und wo Gottes Geist wehen soll, muss Gott ihn geben. Wundere dich nicht, also, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist ganz logisch, Nikodemus. Das kann gar nicht anders gehen. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, ist Geist. Und dann bringt Jesus die zweite Analogie. Nach der Geburt jetzt die Analogie des Windes. Dann sagt er, der Wind bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, also seine Auswirkung. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Du kannst den Wind nicht einfangen. Der Wind ist nicht kontrollierbar. Der Wind ist nicht vorhersagbar. Der Wind ist nicht berechenbar. Er wirkt, aber du kannst ihn nicht mit deinen Mitteln einfangen und kontrollieren. Und dann fügt Jesus hinzu, und so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Genau so. So ist es bei jedem, der Christ wird. Und wieder versteht Nikodemus die Analogie. Und wieder erkennt er seine Hilflosigkeit. Und er sagt in Vers 9, Nikodemus antwortete und sprach, wie kann dies geschehen? Ich weiß es nicht, Herr. Wenn das so ist, dann kann ich nichts tun. Wenn das so ist, dann bin ich völlig machtlos. Wenn das so ist, dann versagt mein ganzes religiöses System vor diesem Anspruch. Das ist also der erste evangelistische Schritt, den wir hier von Jesus lernen. Sage ihnen, dass sie nichts tun können. Versuche ihnen eine Ahnung von der Größe Gottes zu geben. Tu nicht so, als ob die Sache mit Gott einfach praktisch durch drei Schritte zu lösen wäre. Mal so eben. Mit ein bisschen gutem religiösen Willen. Du musst von Neuem geboren werden. Aber damit lässt Jesus den Nikodemus nicht allein. So nach dem Motto, Nikodemus, du kannst dich jetzt nur hinsetzen und abwarten, ob du irgendwann mal den Wind wehen hörst oder nicht. Ja, gedulde dich, dann wird sich, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Zeit, kommt Wind oder auch nicht. Sondern erneut gibt Jesus dem Gespräch eine überraschende Wendung. Es ist faszinierend zu sehen, wie Jesus mit diesem Mann, wie liebevoll, aber auch voller Eingehen auf seine Lebenssituation Jesus diesem Mann begegnet. Auf Nikodemus ohnmächtige Frage. Ja, dann geht, was soll man dann noch machen? Schauen Sie, da antwortet Jesus in Vers 10 so. Du bist der, am besten übersetzen wir es wörtlich so, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Das ist einerseits Kritik, ja, Nikodemus, du könntest das eigentlich wissen, aber andererseits, und das wird Nikodemus gehört haben, ist es ein Hoffnungsschimmer, ich habe etwas übersehen. Es gibt offensichtlich etwas zu wissen. Und wenn es etwas zu wissen gibt, dann will ich das verstehen. Dann will ich das rausfinden. Dieser Vers ist leichte Kritik, aber ist eigentlich Hoffnung für Nikodemus. Und dann wendet Jesus den Blick des Nikodemus auf eine weitere Tatsache. Vers 11. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und immer wieder, wenn Jesus dieses wahrlich, wahrlich formuliert, dann betont er das. Wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Erinnern Sie sich nochmal an Vers 2, da sagt Nikodemus, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Und jetzt sagt Jesus, wir wissen und wir reden und wir bezeugen. Das sind Jesus und seine Jünger und Johannes der Täufer. Alle die über Jesus reden. Die Predigt Jesu und die Predigt seiner Jünger. Und was hat Johannes der Täufer gesagt? Er hat auf Jesus gezeigt und gesagt, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt wegträgt. Johannes 1, zwei Kapitel vorher, Vers 36. Das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt wegträgt. Das ist der Retter von Jesaja 53. Das alles kannte Nikodemus. Siehe, das ist Gottes Lamm. Nikodemus, wir reden und bezeugen, wir sagen es doch. Aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Das war sichtbar, die Wunder. Nikodemus, du weißt doch auch, dass sie passiert sind. Und die Stimme vom Himmel, die Jesus als den Sohn Gottes beglaubigt hatte, das war auch außergewöhnlich, dieses Ereignis. Nikodemus, es ist doch schon so viel über mich gesagt worden und es gibt doch inzwischen so viel zu wissen. Schau doch mal hin. Und dann fügt Jesus hinzu, Vers 12, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Nikodemus, wenn du nicht glaubst, dass ich hier auf die Erde gekommen bin, um das Lamm Gottes zu werden, wenn du das nicht ernst nimmst, dass ich hier auf der Erde euch als Retter begegne und euch in Gottes Namen einlade, wie willst du dann das himmlische Glauben, wie du ins Reich Gottes kommst, wie du ewiges Leben kriegst, wie du auf ewig mit dem heiligen Gott, dem du ja eigentlich dienen willst, vereinigt sein wirst im Himmel. Frei von aller Not, frei von aller Bedrängnis. Wie du im Himmel enden und ankommen wirst und nicht in der Hölle. Nikodemus, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, glaubt ihr nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch davon sage? Nikodemus, guck hin. Sei vorsichtig. Verpass nicht das Wichtigste. Und dann fügt Jesus hinzu, es gibt nur eine Quelle. Nikodemus, es gibt nur eine Quelle, aus der du die Wahrheit erfahren kannst. Es gibt nur einen, der die Vollmacht dazu hat, es dir zu sagen. Das ist Vers 13. Niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Das ist Jesus. Niemand hat diese Macht. Niemand hat diesen Einblick. Nikodemus, das bin ich. Ich bin aus Gottes ewiger Welt gekommen. Und dieses zum Himmel aufgefahren, da nimmt Jesus wahrscheinlich schon vorweg, was dann an Himmelfahrt geschehen wird. Er wird wieder in Gottes ewige Welt zurückgehen. Aber er ist auch in diese Welt gekommen. Und dann erklärt Jesus, was er getan hat, beziehungsweise bald tun wird, um uns den Weg in sein Reich zu bahnen. Und Jesus erklärt es noch einmal mit einer Analogie. Mit einer Analogie, die dem Nikodemus vertraut war. Erst die Analogie der Geburt, dann die Analogie des Windes und jetzt die letzte Analogie, die Analogie der Schlange in der Wüste. Da sagt Jesus in Vers 14, und wie Mose in der Wüste damals also die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Und Nikodemus wusste genau, was damals passiert war. Und Nikodemus hätte ihnen und mir aus dem Gedächtnis sagen können, wo das steht. 4. Mose 21, Vers 8 bis 9. Jene Schlangenplage, die Gott den Israeliten damals schickte, weil sie sich von ihm abgekehrt hatten, weil er sie zur Besinnung bringen wollte. Da heißt es in 4. Mose 21, Vers 4, das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg und es redete gegen Gott und gegen Mose. Vers 6, da sandte der Herr die Seraphschlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viele in Israel starben. Und da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Und da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen, also an einer Art Pfahl. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und diese Schlange ansieht, der soll am Leben bleiben. Und da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die Ehrenschlange anschaute, so blieb er am Leben. Daran erinnert Jesus den Nikodemus. Und er sagt, genau so, wie diese Schlange erhöht werden musste, angenagelt gewissermaßen werden musste, dass die Leute hinschauen konnten, so werde ich angenagelt werden. In wenigen Tagen wird das passieren. Und schauen Sie sich diesen faszinierenden Zusammenhang an. Gegen das Schlangengift hilft nur die erhöhte Schlange. Gegen das Schlangengift hilft nur der Blick zur erhöhten Schlange. Und gegen das Gift unserer Sünde, gegen das Gift unseres Unglaubens, gegen das Gift unserer Gottvergessenheit, gegen das Gift unserer Selbstgerechtigkeit, gegen das Gift unserer Ignoranz, gegenüber dem ewigen, heiligen Gott, gegen das Sündengift hilft nur der zur Sünde gemachte Christus am Kreuz. Gegen das Schlangengift hilft nur die erhöhte Schlange. Gegen das Sündengift hilft nur der zur Sünde gemachte Christus. Und genau das ist ja mit Jesus geschehen, das sagt ja die Bibel. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er wurde für uns zur Schlange gemacht. Gott hat auf ihn, der Herr, sein Vater, hat auf ihn alle meine Schuld draufgelegt. Und Jesus, der Sündlose, hat sie dahin getragen, wo sie gerichtet wurde, nämlich ans Kreuz. Und er ist jetzt die erhöhte Schlange, zu der wir blicken dürfen und müssen, wenn wir errettet werden wollen, an den wir glauben sollen. Nur der zur Sünde gemachte Christus hilft gegen das Gift der Sünde. Er zieht sich mein sündiges Leben an und erträgt es dahin, wo es hingehört, nämlich ans Kreuz. Und nur dieser Jesus kann die Sünde sühnen. Nur er kann den Preis bezahlen, weil er als einziger ohne Sünde war. Das ist die Predigt der erhöhten Schlange in der Wüste. Und daran erinnert Jesus jetzt den Nikodemus und sagt, Nikodemus, das muss jetzt wieder geschehen in einem viel umfassenderen Sinne. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, also Jesus, erhöht werden. Und jetzt richtet Jesus den Blick des Nikodemus auf das Kreuz. Auf das, was jetzt in wenigen Tagen passieren wird. Und das ist der zweite evangelistische Schritt, den wir von Jesus lernen. Erstens sage ihnen, dass sie nichts tun können. Das sind die Verse 3-10, wenn sie so wollen. Und zweitens zeige ihnen, was Jesus getan hat. Zeige ihnen, was Jesus getan hat. Evangelisation geschieht nicht dadurch, dass ich sage, du bist ein betrübter, mit vielen Bedrängnissen des Lebens geplagter Mensch, aber ich weiß eine Hilfe für dich, komme zu Jesus, der wird dir schon helfen, damit klarzukommen. Sondern Evangelisation bedeutet, sage ihnen, dass sie nichts tun können. Sage ihnen, wie es realistisch um ihr Leben bestellt ist vor Gott, genauso wie es um dein Leben realistisch bestellt war vor Gott. Und zweitens, zeige ihnen, was Jesus getan hat. Und sehen Sie, so kommt Jesus jetzt von der Analogie in den letzten Versen zur direkten Erklärung, was dort am Kreuz passiert ist. Jetzt bleibt er nicht mehr in der Analogie, damit es nicht den Hauch eines Missverständnisses geben kann. Und er sagt es nochmal wortwörtlich, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und dann wird die Sache mit der Schlange nochmal erklärt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, also seinen einzig geborenen Sohn gab. Und in diesem Gab steckt Dahingab. Dahingab ans Kreuz. Dahingab für eine verlorene Welt. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wo bisher das Niemand stand, steht jetzt das Alle. Niemand kann sich selbst neu gebären. Niemand kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Niemand kann sich retten vor Gott. Niemand kann sich das neue Leben schenken. Da steht jetzt das Alle, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Alle sind gerufen. Allen öffnet Jesus die Tür und sagt, vertrau dich mir an, das ist der einzige Weg zur Rettung. Also halten wir das nochmal fest, Jesus sagt nicht, im Sinne von Vers 8, der Wind bläst, wo er will, Nikodemus, du musst abwarten, ob du irgendwann mal den Wind irgendwo säuseln hörst. Sondern Jesus sagt, glaube an mich, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren. Und das ist der dritte Schritt, den wir hier schon gesehen haben. Also sag ihnen, dass sie nichts tun können. Zweitens, zeig ihnen, was Jesus getan hat. Und drittens, ermutige sie, an Jesus zu glauben. Ermutige sie, an Jesus zu glauben. Das sind die drei logischen Schritte des evangelistischen Gesprächs. Und genau das hat auch Wafa versucht mit ihren palästinensischen Eltern in der Nähe von Nazareth. Mehr als 20 Jahre lang. Es gab Jahre, da hatten sie überhaupt keinen Kontakt. Es war ganz, ganz schwierig. Und jetzt kürzlich, so erzählte mir das gestern oder vorgestern ein Kollege, ihre über 80-jährige Mutter will am Telefon plötzlich mehr von Jesus wissen. Da telefonieren sie. Also irgendwo bei Zürich nach Nazareth. Und die mehr als 80-jährige Frau, schon ziemlich krank, will mehr von Jesus wissen. Und dann sagt sie, ich will an Jesus glauben. Wafa, ich will an Jesus glauben. Und die beiden beten am Telefon. Und die alte muslimische Mutter wird Christ. Und als der Kollege mir das vorgestern erzählte, hatte ich natürlich schon unseren Predigttext von heute im Hinterkopf. Und ich zitiere dann natürlich gleich diesen Vers. Ich sage, du, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Und mein Kollege sagt, Amen. Und stell dir vor, jetzt wird sogar der alte Vater immer offener. Der redet immer seltener von Allah. Er spricht jetzt schon von dem Herrn und Es scheint so, als ob auch er kurz vor der Tür steht, zu Christus zu kommen. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Waffas Eltern in einem Dorf bei Nazareth im Jahr 2013. Und Nikodemus? Der Bericht lässt offen, wie Nikodemus reagiert hat. Aber im selben Evangelium, im Johannesevangelium, kommt er noch zweimal vor. Das erste Mal in Kapitel 7. Und da scheint das schon ganz schön in ihm gearbeitet zu haben. Eine gefährliche Situation. Da schicken die religiösen Führer ihre Diener, um Jesus nun mal endlich abzuführen und ihn in ihre Gewalt zu bringen. Und die Diener kommen ohne Jesus zurück. Johannes 7, Vers 45. Und die fragen sie: Mensch, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Und was sagen die Diener? Die sagen: Nie hat ein Mensch geredet wie dieser Jesus. Wir konnten es nicht. Wir konnten es nicht. Und da antworteten ihnen die Pharisäer: Seid ihr auch schon verführt worden? Glaubt denn auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Das ist doch nur dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt. Und da meldet sich Nikodemus zu Wort. In dieser Situation. Und er wird mit folgenden Worten zitiert, Vers 50, da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der Ehren war: Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn selbst zuvor gehört und erkannt, was er tut? Er stellt sich auf die Seite Jesu und sagt: Hey, hört ihn doch überhaupt erstmal an. Und sofort kriegt er den Spott seiner Kollegen. Sie antworten und sprachen: Bist du etwa auch aus Galiläa? Das ist der erste Hinweis. Und dann der zweite Hinweis. Einige Zeit später, ganz kurz nach der Kreuzigung und vor der Auferstehung. Und bitte bedenken Sie, menschlich hätte Nikodemus Grund gehabt, Jesus zu hassen. Jesus hatte sein ganzes religiöses Gebäude gewissermaßen in Flammen aufgehen lassen. Er hätte beleidigt sein können, er hätte verletzt sein können. Aber offensichtlich hat irgendwo zwischen Johannes 3 und Johannes 19 der Wind zu blasen begonnen. Und dann sehen Sie hier nach der Kreuzigung, als Jesus als verurteilter Staats- und Religionsverbrecher, jemand war, von dem man sich lieber fernhielt, auch nach seinem Tod. Da lesen wir Johannes 19, Abvers 38, danach bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, dem Pilatus, dass er den Leib abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Und sie nahmen nun den Leib Jesu, also es als Verbrecher gekreuzigten Jesu, und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie sie Juden zu begraben pflegen. Es war ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt war, und in dem Garten ein neues Grab. Und da legten sie Jesus hinein. Und jetzt ist Nikodemus dabei. Er bekennt sich zu Jesus, er stellt sich zu Jesus. Irgendwann zwischen Johannes 3 und Johannes 19 hat der Wind bei ihm geweht. Und wie bei vielen anderen Bekehrten auch, gibt uns die Bibel nur einen kurzen Hinweis, was aus Nikodemus geworden ist. Wir dürfen gewiss sein, er ist bei Jesus angekommen. Er hat es gewagt, ihm zu glauben. Er hat es riskiert. Und wir erfahren dann aus der jüdischen Tradition noch ein wenig mehr über Nikodemus. Das ist nicht so gesichert wie das, was wir in der Bibel lesen natürlich. Aber es ist durchaus denkbar, dass das authentische Informationen sind, die wir aus der jüdischen Tradition über Nikodemus haben. Er soll noch vor der Kreuzigung, heißt es, zu Pilatus gegangen sein, um Jesus zu verteidigen. Noch vor der Kreuzigung. Und er sei dann später nach der Auferstehung von den Aposteln getauft worden auf den Namen Jesu. Und dann habe Nikodemus sein Amt verloren. Er sei aus Jerusalem verbannt worden und irgendwann dann getötet worden. Aber er starb offensichtlich im Glauben an Jesus. Und es gibt eine Geschichte über seine Tochter, die dann wohl nach dem Tod des Vaters auch verarmt war. Und dann soll sie in irgendwelchen Eimern und Restbeständen nach Essen gesucht haben. So erzählt die Tradition, und ein Rabbi kommt vorbei und fragt sie, wer bist du? Und sie sagt, ich bin die Tochter von Nikodemus. Und der Rabbi sagt, was ist mit ihm? Was ist mit deinem Vater geschehen? Und die Tochter antwortet, er folgte Jesus. Er glaubte an Jesus. Und da heißt es nur, und da weigerte sich der Rabbi, dieser Tochter weiterzuhelfen. Sie haben einen hohen Preis bezahlt, diese Familie. Nikodemus hat einen hohen Preis bezahlt, aber er hat dafür auf ewig den Himmel gewonnen. Er hat Jesus gewonnen. Und für uns bietet dieser Bericht zum einen die Chance, dass ich mich selber frage, glaub ich an Jesus? Worauf verlasse ich mich? Verlasse ich mich auf meine religiösen Taten? Auf meine Tradition? Auf meine Bemühungen, so einigermaßen die Gebote einzuhalten? Auf meine formale Teilnahme am Gemeindeleben? Auf meine Taufe? Auf meine Christlichkeit? Oder verlasse ich mich allein auf Jesus? Glaube ich ihm das, dass er der Einzige ist, der mich retten kann? Und dass, wenn ich in den Himmel komme, ich allein deswegen in den Himmel komme, weil er für meine Schuld bezahlt hat? Glaube ich so an Jesus? Und zum anderen zeigt Jesus uns hier, wie wir evangelisieren sollen. Wie wir unseren Zeitgenossen helfen sollen zu erfahren, dass der lebendige Gott für sie da ist und dass sie Jesus brauchen. Sage ihnen, dass sie nichts tun können. Zeige ihnen, was Jesus für sie getan hat. Und ermutige sie, an Jesus zu glauben. Nikodemus, Waffa, ihre Mutter, vielleicht bald der Vater und hoffentlich noch viele, viele hier in Hannover und in vielen anderen Städten und Ländern, die wie Nikodemus zu Jesus finden und ihm sagen, Herr, ich glaube dir, du bist mein Retter. Amen.